Es geht zu wie im Taubenschlag. Der Meister Eisbären steht fest. Es gab ein paar Tage ausgelassene Berliner Feierlichkeiten. Und jetzt? Jetzt heißt es WM. Ab dem morgigen Freitag steigt das DEB-Team in Finnland in das Turnier ein. Grund also, in der heutigen Folge genau dazu zu sprechen. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Dieser Podcast läuft jede Woche hier auf Sportradio Deutschland. Mein Name ist Konstantin Krüger. Bundestrainer Toni Söderholm kann sich zu dieser WM auf den Support von deutschen NHL-Stars freuen. Und einen davon hört ihr jetzt gleich. Philipp Grubauer, Torhüter in Diensten der Seattle Kraken, will das Maximum mit dem Team erreichen. Wir sprechen aber auch über seine erste Saison beim komplett neu aufgebauten Team in Seattle, die aus seiner Sicht sensationelle Stimmung in der Stadt und wie er die Sommerpause verbringen wird. Und da sind wir dann auch schon bei Talk Nummer 2. Wir werfen nämlich den Blick über den Tellerrand. Und es geht um Fitness sowie Ernährung der Eishockey-Stars. Jannik Kirchenkamp ist Athletikcoach beim DEB. Durchaus spannend, welche Insights er im Gespräch teilt. Es geht um die Vorbereitung auf ein Spiel, was alles gegessen und getrunken werden sollte und vor allem, wie viel die Jungs zu sich nehmen. Und er zeigt auf, wie sich zum Beispiel Marcel Nöbels in der Sommerpause fit macht. 2x3 Wochen schuftet der Berliner mit Kirchenkamp in seinem Performance Center in Krefeld. Von nichts kommt nichts, würde ich sagen. Also dann los, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Philipp Grubauer und Jannik Kirchenkamp. So, und dann rein in den Podcast, auf den ich mich sehr freue. Die rote Lampe leuchtet hier. Das ist das Zeichen, dass wir auf Aufnahme sind. Und ich sage Servus, Philipp.
Servus.
Grüße dich. Wie geht es dir?
Alles gut, danke. Ein bisschen Jetlag noch, aber soweit alles gut.
Ja, hattest du eben schon kurz gesagt, bevor wir auf Aufnahme waren. Wir sprechen jetzt am Dienstagmorgen. Ihr macht euch heute mit dem DEB-Tross heute Mittag auf dem Weg nach Finnland zur WM. Lass mal kurz die Hörerinnen und Hörer teilhaben. Seit wann bist du jetzt in Europa, in Deutschland?
Ja, ich bin am 4. Losgeflogen von Seattle, bin dann am 5., ich glaube, das war der Donnerstag, gelandet, nachmittags, und dann, bis ich daheim war, war es dann auch 4 oder 5, und dann war ich noch mit meinen Eltern kurz beim Essen, eine Nacht daheim, und dann sind wir in der Früh am Freitag schon nach Schwenningen gefahren und bin dann zur Nationalmannschaft am Freitag Nachmittag gestoßen und trainiert Samstag, Sonntag war ich Spiel, und jetzt sind wir hier, jetzt fliegen wir dann nach Finnland.
Ja, sehr gut. Und das Thema Jetlag, hast du eben auch schon gesagt, das begleitet einen dann natürlich bei so einem langen Flug, und das kommt dann, wie du mir eben auch schon gesagt hast, kommt dann nicht direkt am Anfang, am nächsten Tag, sondern es dauert so 1-2 Tage, bis es dann nochmal reinhaut.
Ja, also ich denke mal, die ersten zwei Nächte, da schläfst du sowieso nicht, weil da bist du sowieso nur auf einer komplett anderen Zeit. Wir haben ja 9 Stunden nach Seattle. Also Praktisch ist es ja, wenn die drüben ins Bett gehen, dann stehen wir auf und andersrum halt dann. Aber so ist es. Ich habe jetzt eigentlich ein bisschen Bedenken gehabt beim Spiel, weil es halt das Spiel, das wir am Sonntag gespielt haben gegen die Österreicher, war ja um 5, und das ist ja dann bei mir genau um 3, um 4 in der Früh. Und der Körper ist es ja drüben gewohnt, fit zu sein um 7 auf Nacht, weil ja mein Spiel um 7 ist, und von daher hat es eigentlich ganz gut gepasst, und habe die Nacht zuvor eigentlich gut geschlafen, und ja, jetzt haben wir eh noch ein bisschen bis das erste Spiel in Finnland ist, und bis dahin denke ich mal, dass da sich der Körper dann auch schon wieder an die europäische Zeit gewohnt hat.
Ja, sehr gut. Und letzte Anekdote vielleicht noch, die du eben auch schon gesagt hast. Und dann kommt es noch dazu, dass es um 6 Uhr in der Früh klingelt und die Dopingkontrolle auf einen wartet, beziehungsweise gerne was von einem hätte. Das kam dann auch noch dazu.
Ja, da waren wir dann nach dem Spiel, waren wir noch was essen, und dann, ja, bis du halt gemütlich gegessen hast und dann wieder im Hotel, ja, bis du im Hotel dann wieder bist, ja, dann ewig nicht eingeschlafen, dann machst du, glaube ich, 3 oder 3:30 in der Früh. Und dann um 5.45 Uhr oder 6 Uhr hat es an der Tür geklopft. Habe ich mir gedacht, das gibt es ja gar nicht im Zimmerservice. Also, wir checken heute ja noch gar nicht aus. Was wollen denn die? Habe ich verschlafen oder irgendwas? Heißt die? Ja, und dann Dopingkontrolle. Ja, bitte sofort jetzt anziehen und runter. Ja, super. 2,5 oder 3 Stunden geschlafen, dann ist die Nacht da vorbei, und dann, ja. Aber ist ja okay, die machen auch ihren Job und muss auch sein, und von daher. Ja, hat es dann schon gepasst.
Ja, herzlichen Dank auch für die Dopingkontrolle. Lass uns mal einmal kurz, das finde ich interessant, weil das war natürlich jetzt gerade auch bei uns in der Liga, in der Finalserie viel Thema, weil diese vielen Spiele hintereinander zwischen Berlin und München auch durchaus Back-to-Back es ja dieses Jahr gab. Ist denn für euch Spieler eigentlich das Spielen weniger ein Problem, oder? Sondern ist es mehr dieses, was wir jetzt auch schon so ein bisschen hatten, dieses Reisen und spät ins Bett gehen oder spät zur Ruhe kommen, das ist doch eher das, was dann auch, also natürlich sind die Spiele anstrengend, das will ich damit nicht sagen, ne? Aber das ist auch das Zusätzliche, was so einen schlaucht und einfach beansprucht, ne?
Ja, das Reisen an sich, das ist ja egal, ob du mit dem Auto irgendwo eine Stunde hier fährst oder irgendwo mit dem Flieger eine Stunde fliegst, das Reisen, das schlaucht ja dann doch irgendwie und besonders ja. Dann, ich habe jetzt das erste Mal mitbekommen, was das Back-to-Back dann, also Berlin hat ja gegen Mannheim haben sie ja gespielt, glaube ich, und dann gleich am nächsten Tag gegen München Finale.
Ja.
Das habe ich auch noch nie gehört oder nie gesehen. Aber so ist es ja bei uns in der Liga das ganze Jahr und die Strecken sind ja noch viel weiter, wie es jetzt in der DL zum Beispiel sind.
Ja.
Und da musst du dann, wenn wir jetzt, keine Ahnung, Mittwochabends um 7 spielen in Dallas zum Beispiel, bis du dann am Flughafen bist, es ist auch wieder 11:30, 12, dann steigst du in den Flieger ein und dann fliegst du in die nächste Stadt oder fliegst du vielleicht wieder heim mit der Zeitverschiebung oder mit der Flugzeit, bist du dann um 2 oder 2:30 im Hotel, ja, und dann ist entweder am nächsten Tag Training oder ein Tag frei oder du spielst halt dann schon wieder und du musst halt in dem Zeitraum extrem schauen, dich, dass du gutes Essen findest oder isst und viel trinkst, weil du hast im Flieger auch nicht viel Zeit, dich zu regenerieren. Wir fahren ja nichts mit dem Bus, wir fliegen ja überall wohin.
Mhm.
Und von daher muss sich der Körper ganz schnell umstellen, dass du wieder bereit bist dann am nächsten Tag. Und es ist egal, ob du eine Stunde mit dem Bus, mit dem Auto irgendwo hinfährst, aber ja, Reisen und halt dann der Mangel an Schlaf, glaube ich, ist eigentlich das Größte.
Ja, dann lass uns mal kurz, bevor wir wollen natürlich über die Nationalmannschaft und die WM sprechen. Alle Eishockey-Fans hier in Deutschland freuen sich natürlich, dass du dabei bist. Aber lass uns vorher nochmal bei der NHL bleiben, bei deinem Team in Seattle. Fass doch kurz mal zusammen, wieso die Saison aus deiner Sicht für euch gelaufen ist.
Ja, es war eine sehr interessante Saison. Also alles die Stadt, unglaublich, wie uns die Fans aufgenommen haben. Schon vor allem, da haben wir noch gar nicht gespielt, da haben wir das erste Spiel noch gar nicht gespielt. Da war die Stadt schon so heiß aus Eishockey und wie wir noch Vorbereitung waren, das war der Wahnsinn. Arena, überragend, eine der schönsten Arenen, die ich jemals gesehen habe. Da wird da als Fan, wird da auch was geboten. Also schaust du jetzt nicht in der Drittelpause 20 Minuten Eismaschine zu, sondern da wird da wirklich was geboten.
Mhm.
Richtig geil. Organisation, kann ich nur gute Sachen sagen. Auf dem Eis war es halt jetzt ein bisschen durchwachsen oder ein bisschen interessanter wie die Jahre zuvor. Wir hatten halt Spieler, die wo halt in anderen Vereinen im letzten Jahr, bevor sie gezogen worden sind, ja, die haben halt einmal gespielt oder zweimal gespielt und dann sind sie wieder für 10 Spiele auf der Tribüne gesetzt. Und wir hatten halt Spieler, die wo zum Beispiel noch nicht einmal eine komplette Saison fertig gespielt haben oder nicht einmal 100 Spiele erreicht haben, also haben wir eine gewisse Erfahrung gehabt und dann haben sie bei uns plötzlich eine tragende Rolle spielen müssen, zweites Powerplay oder zweite Reihe, wo dann halt schon Gas geben musst und die Erfahrung hat ihnen halt gefehlt und da haben sie einige Spieler in ihre Rolle, haben sie sich erst hineinwachsen müssen und ja, in jedem Unternehmen, wenn du das gründest, egal ob du jetzt, keine Ahnung, ein Restaurant aufmachst oder irgendwie ein Geschäft, wenn du irgendwas verkaufst, also im ersten Jahr oder die ersten Monate ist es ja immer ein bisschen holprig. Da musst du rausfinden, wie sind deine Arbeitskollegen, bist da alles komplett mal sauber, wie am Schnürband, am Fließband da läuft. Da dauert es natürlich seit Zeit und das hat dann bei uns, glaube ich, bis Dezember, Januar gedauert, bis sie wirklich jeder kennt und den anderen vertraut und weiß, was er macht und auch vom System her, was der Trainer, was die Trainer predigen die ganze Zeit, dass du da an das System glaubst und dich vertraust und ja, dann haben wir zum Schluss hinaus, haben wir eigentlich ganz gut gespielt gehabt und aber ansonsten war es eigentlich auch, ja, freuen wir uns aufs nächste Jahr, weil im Sommer werden sich viele Sachen ändern. neue Spieler mit dazu bekommen und dann schaut die Mannschaft, glaube ich, wieder komplett anders aus, wie sie letztes Jahr ausgeschaut hat.
Ja, spannend. Das heißt, war dir das vorher eigentlich schon ein Stück weit bewusst, so wie du es jetzt eben erklärt hast, dass das schon auch jetzt natürlich erstmal, dass es natürlich nochmal ein komplett neues Abenteuer ist, mit einem Team, was da komplett neu letztlich entsteht, mit allem drum und dran, und dass es dann auch, wenn man auf Sportliche blickt, vielleicht auch wirklich seine Zeit braucht, bis so ein Rädchen in das nächste greift.
Ja, also außenrum habe ich mir natürlich schon gedacht, also dass es halt vom Büro über logistische Sachen oder hinter, also alles, was jetzt neben dem Eishockey zum Tor hat, dass das ein bisschen holprig am Anfang wäre oder dass das also Zeit braucht, das war uns, glaube ich, bewusst. Aber auf dem Eis hätte man jetzt nicht gedacht, dass man, ja, da haben wir eine Phase gehabt, da war man nicht ganz so gut, dass man dann, ja, eigentlich fast letzter Platz dann praktisch absolvieren, aber das ist. Wir haben dann auch teilweise Spiele, wir haben, glaube ich, haben 30 Spiele verloren mit einem Torunterschied. Da wenn wir 6, 4, 5 oder im Powerplay dann vielleicht nur das ein oder andere gemacht hätten, dann wären wir vielleicht in letzter Saison, wenn wir 10 oder 20 Punkte mehr gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht dann mitgespielt oder wir wären nochmal in Overtime gekommen, dann kriegst du nochmal einen extra Punkt, weißt du, dann bist du näher an den Playoff-Platz dran und dann schaut es ja nicht ganz so schlimm aus. Aber wenn du das mal vorstellst, du spielst natürlich gegen Mannschaften oder wenn du mal Leon seine Mannschaft da anschaust, ja, jetzt sind sie in den Playoffs, aber das hat ja auch viele Jahre gedauert. Die waren dann mal gut, dann waren sie wieder 2, 3 Jahre nicht so gut, jetzt sind sie wieder brutal, wie sie da spielen. Also, das war bei Washington, wie wir damals Stanley Cup gewonnen haben. Jede Mannschaft natürlich fängt erstmal unten an, ist auch klar. Und das holt er vielleicht einige Spieler oder die Gruppe dann erst einmal am Boden wieder. Und vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, dass das ja auch so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil natürlich nur durch Fehler kannst du lernen und nur durch Fehler kannst du dich verbessern. Und wenn wir auf dieses nächstes Jahr, wenn wir anfangen und auf die Saison schauen, was wir alles falsch gemacht haben oder was alles falsch gelaufen ist, dann ist es natürlich umso schöner, das dann zu verbessern und den richtigen Schritt in die richtige Richtung ja, zu machen.
Hört sich für mich aber dennoch so an, unterm Strich, dass du das nicht bereust, dass du den Schritt gemacht hast, ne?
Nee, auf alle Fälle gar nicht. Also das ist natürlich, wenn man jetzt zurückschaut, Colorado ist jetzt auch, hat es gestern wieder gewonnen, jetzt haben sie 4-0 die erste Serie gewonnen. Natürlich war jetzt Nashville nicht ganz so ein starker Gegner wie jetzt vielleicht der nächste Gegner wird, wie St. Louis oder Minnesota. Aber auf die Jahre über kannst du dir natürlich in Seattle viel mehr aufbauen wie in Colorado, weil wer weiß, wie die Situation in Colorado nächstes Jahr ausschaut. Wir kennen, das ist ja, spielt dann immer Cap Space, spielt eine große Rolle und viele Spieler laufen aus, der Taves, der Verteidiger, also die werden dann auch sehr viel verdienen und 6 Jahresvertrag in Seattle. Bei einer neuen Organisation, da wo du dir wirklich ja, mit der Mannschaft was aufbauen kannst, neue Stadt, du machst neue Connections, du schließt neue Freunde, du lernst neue Leute kennen. Also es war natürlich schon Anreiz und ich habe dann viele Leute schon gekannt, die wo bei der Mannschaft unterschrieben haben, Spieler, Betreuer, Physios, mit denen ich die Jahre zuvor schon zusammengearbeitet habe und da war es natürlich für mich, ja, habe ich da nicht lange überlegen müssen, praktisch nach Seattle zu gehen.
Sag noch mal einmal, wie das so, wie muss man sich vorstellen, wenn in so einer Stadt, also ist ja so, wie du gerade gesagt hast, ist auch für einen selber dann relativ viel neu, Umzug, neue Leute etc. Aber du sagst auch, die Leute haben den Club und das Eishockey und euch von Anfang an bestens angenommen.
Das war ja Wahnsinn am Anfang, oder wie sie das TV ja bekannt gegeben haben. Da waren ja noch keine Spieler da. Da haben sie ja, glaube ich, 10.000 oder 12.000 Dauerkarten in 10 Minuten oder in 8 Minuten oder so verkauft. Also, das war ja, dann haben sie ja in Nordamerika den Trikot. Also, wenn es der NBA, NFL, Baseball, wenn es da alle Ligen zusammen würfelst praktisch, dann haben Seattle, Trikotverkauf ist explodiert, also meilenweit vor alle anderen Trikots. Also wenn es LeBron James oder so kaufen muss, dann war natürlich Seattle ganz weit vorne oder nur Platz 1. Also überall in der Stadt waren Aufkleber in die Bars, in die Restaurants, wo du reingegangen bist, waren überall Fahnen kann. Also wir sind dann auch die ersten paar Male, wie wir in Seattle waren, da habe ich noch kein einziges Spiel gemacht. Da haben sie dann plötzlich überall drüber und Foto hier und Foto da, was ja nett ist. Aber total unerwartet. Und da haben wir wirklich noch nicht einmal gespielt gehabt. Also es war natürlich ein Hype, Halle ausverkauft bei die Vorbereitungsspiele. Und also es war wirklich sehr, sehr schön zum Sehen, was da für Euphorie dahinter ist und wie viel Emotionen also in eine neue Franchise laufen.
Und sag mal, aber unerkannt kannst du denn nicht gehen, ne? Durch Seattle.
Mit der Zeit wird es schwieriger und schwieriger. Ja. Je mehr Spiele du spielst, desto schwieriger wird es. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das ist jetzt nicht wie bei den Bayern-Spielern, die wo da irgendwo in München dann zum Kaffee trinken mit Cappy und Sonnenbrille und Mütze oder irgendwie sowas gehen müssen. Undercover, also so ist es jetzt nicht. Also die Leute sind da auch sehr respektvoll. Aber der eine oder andere kennt ihr dann schon.
Ja, glaube ich.
Ist ja okay.
Ja, so ist es halt, ne? Wenn man erkannt wird. Dann lass uns mal den Scheinwerfer so ein bisschen drehen jetzt auf die Weltmeisterschaft. Sag nochmal, man weiß ja, hat immer mal, ich habe mit Toni Söderholm hier auch vor mehreren Wochen im Podcast nett gesprochen, dass er mit euch immer im Dialog ist. Das war höchstwahrscheinlich bei dir dann auch so. Gab es so einen speziellen Moment, wo du gesagt hast oder wo ihr dann sagen konntet, komm, das passt, also du kommst dann wirklich zum Team und kannst die WM spielen?
Entschuldigung. Es hat jetzt keinen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, ja, nur wenn der und der kommt, komme ich. Für mich ist das immer Ehre. Also natürlich, wenn wir nicht in den Playoffs kommen, ich bin immer dabei. Das habe ich von Anfang an, das habe ich die letzten Jahre auch schon gesagt. Und wenn mir der Toni einlädt, dann bin ich da und dann stehe ich da. Und dann, je nachdem, musst du halt fit sein. Also wenn du irgendwie eine schleichende Verletzung hast, dann ist es vielleicht nicht auch nicht ganz so hilfreich, wenn du dann zur Nationalmannschaft fährst. Wenn du nicht 100% bist und wenn du der Mannschaft nicht 100% geben kannst, dann, dann brauchst du eigentlich gar nicht spielen, weil wenn der nächste Torhüter 100%ig fit ist, dann ist das natürlich besser für die Mannschaft. Und ich habe dem Toni gesagt, hey, wenn ich fit bin und wenn es vom Zeitlichen her passt und wenn du mich einsetzt, dann bin ich immer dabei. Und das ist natürlich eine Ehre, deutsche Nationalmannschaft das Trikot zu tragen und Deutschland zu repräsentieren bei einer WM. Und die Chance, die Möglichkeit hast du jetzt auch nicht oft. Ich habe jetzt, das ist jetzt das erste Jahr, wo ich die Playoffs verpasst habe. Und ja, normalerweise gibt es ja die Möglichkeit gar nicht, dass du zur WM oder zur Nationalmannschaft fährst. Das muss halt dann genau passen, dass du irgendwie zweite Runde zum richtigen Zeitpunkt rausfällst, damit du noch ein paar Spiele machen kannst. Oder wenn es dann dritte Runde oder so bist, dann ist das sowieso so schon wieder vergessen. Also von daher hat das ganz gut gepasst. Und ich war dann mit Toni ja über das Jahr immer in Kontakt, vor Olympia mit Kühni. Und da war ja dann Olympia, Pharma nicht. Und was sagt die Spielergewerkschaft drüben? Also wir waren das ganze Jahr eigentlich in Kontakt. Und dann nach der Olympia, ja, wir sind immer weit weg zur WM, wie schaut's aus? Dann, machen wir dann Kontakt.
Und wie ist jetzt so der erste Eindruck? Viele hast du höchstwahrscheinlich ja jetzt längere Zeit auch nicht mehr gesehen, vor allem ja auch nicht mehr auf dem Eis zusammengestanden. Braucht man da auch erstmal so seine Zeit oder wie ist es jetzt bei euch gerade? Ich weiß, es sind natürlich jetzt nur ein paar Tage bislang gewesen.
Ja, ist ja da schwierig am Anfang jetzt, weil natürlich über die vier Phasen junge Spieler dabei sind, wurde die ganzen Phasen durchlaufen und dann kommen die ganzen Spieler von Berlin und München und Mannheim stoßen jetzt mit dazu, die wo jetzt im Finale waren und da sind die vier Phasen eigentlich fast umsonst, weil die Mannschaft ist jetzt wieder komplett anders, wie sie bei dem Spiel gegen Österreich war, weil dann doch wieder 6 oder 7 neue Spieler jetzt mit dazukommen sind, aber natürlich gibt es eine Chance für den einen oder anderen Jungen, sich zu präsentieren und vielleicht da hineinzurutschen und vielleicht Aufmerksamkeit zu erregen und zum zeigen, hey Toni, pass auf, du musst mich mitnehmen, ich mache alles richtig auf dem Eis so quasi. Und da haben wir jetzt sehr viele junge Spieler mit dabei, Spieler, die ich eigentlich noch nie gesehen oder noch nie gehört habe und die da sehr überzeugend und sich sehr gut gegen Österreich präsentiert haben. Und da sind wir mal gespannt. Aufs erste Training jetzt einmal in Helsinki, dann lernst du ja wieder die Spieler und die Jungs ein bisschen wieder neu kennen. Ein paar kenne ich ja schon von den WMs zuvor und haben ja schon viele Nationalmannschaftslehrgänge durchlaufen, aber das wird dann wieder interessant in Finnland.
Und sag mal, es ist sicherlich noch zu früh, irgendwie zu sagen, was drin ist für euch. Ich meine, du hast jetzt eben gesagt, und das klingt für mich auch logisch, dass so eine Chance für dich, für Deutschland und eine WM zu spielen, in der Tat ja nicht jedes Jahr um die Ecke kommt. Und wenn man jetzt vorhin genau zugehört hat, wie du über Seattle gesprochen hast, dann ist man noch nicht so richtig weit davon entfernt, zu überlegen, oder dahin zu kommen, dass möglicherweise nächstes Jahr es ein bisschen besser läuft, wenn ihr da euer Team nochmal ein bisschen besser zusammenstellt. Spielt sowas dann für dich auch letztlich mit eine Rolle, dass du sagst, hey, also dieses Jahr, ich bin fit, das passt irgendwie terminlich und jetzt, ja, jetzt zeigen wir es allen anderen, jetzt wollen wir so weit kommen, wie es geht?
Ja, natürlich. Also wir fahren jetzt nicht da hoch auf Urlaub oder wir fahren jetzt nicht mehr da hoch, um ein bisschen da Eis zu sprühen und uns Helsinki anzuschauen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und jetzt machen wir mal Halligallis ungefähr. Das machen wir nicht. Wir sind ja da wie in der DEL, die wollen ja jede Mannschaft will ja Meister werden. Das sagt ja keiner, ja, wir spielen jetzt mal, ja, damit wir mitspielen, so ein bisschen. Und deswegen, wir fahren hoch, wir wollen eine Medaille holen, wir wollen natürlich Weltmeister werden und das ist das Ziel jedes Jahr, egal ob Stanley Cup ist, Deutscher Meister oder WM, wir wollen eine Medaille holen. Und Russland ist jetzt nicht dabei, also sind die Gruppen ja wieder komplett anders. Wir fangen gleich mal an mit einem extrem starken Gegner Kanada. Und natürlich ist es ein sehr langes Turnier, jetzt länger wie bei einer Olympia, wo du bloß dreimal spielst. Aber so Turnier kann ja dann mal ganz schnell in die Hose gehen, wenn du eins oder wenn du zwei Spiele verlierst, dann lauscht schon wieder hinterher. Aber natürlich ist auch jeder schlagbar. Und Kanada hat so auch noch nie zusammengespielt, wie sie jetzt auftreten praktisch. Das war dasselbe wie bei der Olympia. Und wenn wir da unser Spiel machen und wirklich fokussiert sein und jetzt dann schon wieder auf den nächsten Gegner schauen und den nächsten Gegner schauen. Du musst dann praktisch von Spiel zu Spiel, von Situation zu Situation, von Einsatz zu Einsatz dich fokussieren und dann baust du das auf und dann schauen wir, was am Schluss dabei rauskommt.
Ich weiß, ich hatte dich das, als du schon mal hier zu Gast warst, vor ein paar Monaten im Podcast, hatte ich dich das auch gefragt. Finde es aber wieder interessant, das auch nochmal zu fragen. Du bist ja nicht der Einzige, der jetzt von drüben rübergekommen ist. Und grundsätzlich hat man ja jetzt auch weiterhin in den letzten Wochen und Monaten von den deutschen Spielern drüben sehr, sehr Gutes gehört. Mo Seider, Tim Stützle, Lukas Reichel. Die Jungs, die alle drüben ihren Job machen und richtig gute Leistung zeigen. Deswegen nochmal die Frage, nimmst du das drüben dann auch weiterhin so wahr, dass sich da was gedreht hat im Kontext deutschen Eishockey, also dass die Wahrnehmung weiterhin eine andere ist und wird?
Ja, wir waren ja damals noch der Silbermedaille und dann WM, ich glaube, Vierter war es. Ja, natürlich ist es geil, wenn viele junge Spieler jetzt rüberkommen und in die NHL mit dazustoßen, weil das zeigt ja dann die Arbeit aus, die Deutschland oder halt der Nachwuchs in den Vereinen jeden Tag hervorbringt. Und ja, dann hat es ja vielleicht einen anderen Stellenwert bei anderen Nationen und vielleicht der Teams in der NHL, die wo dann sagen, ja, normalerweise die Deutschen, die können ja nichts und die können Reise spielen und da gibt es vielleicht ein oder zwei, der wo mal gut ist, sondern je mehr, dass du rüberkommst, desto besser ist es ja für uns, fürs Eishockey, für Deutschland auch. Und es freut mich ja wahnsinnig, dass da sehr viele Spieler immer jetzt auch in der AHL, es sind ja sehr viele im College, AHL, also dann ein anderes Eishockey ist sehr, ja, sehr interessant, sehr anschaulich. Üben das Eishockey mit der kleinen Eisfläche und wenn die dann wieder zur Nationalmannschaft mit dazustoßen, ist natürlich, bringen sie ihre Erfahrung mit und so freuen wir uns immer, wenn sie dabei sind und wenn Spieler natürlich rüberkommen.
Jetzt steht die WM vor der Tür. Ich weiß, ihr habt jetzt natürlich Spiel für Spiel, Trainingseinheit für Trainingseinheit erstmal im Fokus. Dennoch schon mal die Frage, weil wir werden uns vorher jetzt nicht mehr hören, bevor du das nächste Mal hier irgendwann mal hoffentlich wieder zu Gast bist. Du hast dann aber schon noch die Chance, ein paar Tage Urlaub zu machen. Schaffst du das in Deutschland zu tun oder weißt du das schon?
Ja, nach der WM werde ich nach Rosenheim dann fahren oder fliegen und dann ja Heimaturlaub für zwei, drei Wochen machen. Dann kommen dann Freundin rüber, dann fahren wir noch kurz in Urlaub nach Griechenland und dann ja bin ich noch mal kurz daheim und dann geht's schon wieder rüber. Und ja, wir haben einen Hund drüben, der muss auch wieder beschäftigt werden.
Ja.
Oder den müssen wir wieder abholen und dann mit der Vorbereitung geht es ja dann auch schon wieder los und wir fangen ja dann auch schon wieder Mitte August Anfang an zu trainieren in Seattle und offiziell geht es ja September los, erste oder zweite Septemberwoche und dann willst du natürlich ja vorbereiten wieder für eine lange und anstrengende Saison und das geht halt nur im Sommer und wenn ich mich da jetzt daheim 2 Monate auf Couch sitze ungefähr, dann ist es auch nicht gut und ja, drüben ist halt vom Trainieren her leichter, weil wir haben in Seattle alles, wir haben Physios, wir haben Masseur, wir haben ja, Eis zur Verfügung, was ja dann oft in Deutschland auch nicht zur Verfügung ist oder musst halt dann mit deinem Heimatverein irgendwie schauen, dass du mitkommst, aber die sind ja dann auch schon ja, fast, da steht ja dann auch schon fast immer der Start vor, der Saisonstart vor der Tür und dann ist es einmal schwer und dann es ist drüben eigentlich fast ein bisschen leichter, sich vorzubereiten, fand ich jetzt die letzten Jahre und deswegen geht es ja dann schon wieder zurück.
Das heißt, im August gehst du dann schon wieder rüber?
Ja, ich gehe erst die Juliwoche. Bin ich dann wieder, fliegen wir dann wieder rüber nach Seattle.
Okay, dann hast du also sozusagen noch 1,5 Monate für dich selber, bevor es dann wieder so richtig mit dem offiziellen Trainingsprogramm losgeht.
Genau, ja. Ja, du musst ja deinen Körper ein bisschen regenerieren lassen.
Ja.
Also 3-4 Wochen, ja, 3-4 Wochen ist schon wieder fast zu lang, aber 3 Wochen mit Sicherheit Pause machen, weil wir, wie wir vorher schon gesprochen haben, Reisen, Regeneration, also der Körper ist ja dann auch irgendwo am Ende und du pushst ja dann immer bis zum Limit und von daher musst du ja wieder dich regenerieren und passen, damit du wieder fit bist fürs nächste Jahr.
Ja. Letzte Frage dazu. 3 Wochen heißt dann wirklich, dann machst du wirklich mal gar nichts oder gibt es auch in diesen 3 Wochen irgendwie so Tage, wo du für dich und für deinen Körper irgendwie auch, also wo du ein bisschen Bewegung brauchst oder wo du mal ins Gym gehst oder aufs Fahrrad steigst oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wenn ich jetzt 3 Tage nichts mache, dann juckt es natürlich schon wieder am 4. Tag. Ja, jetzt muss ich wieder los und ja, nee, aber ich bin dann immer unterwegs und das ist ja eine, die ersten 2 Wochen in Rosenheim ist dann auch wieder sehr, sehr anstrengend, weil du bist halt immer, du schaust, dass du immer jeden besuchen kannst und bist von in der Früh bis auf Nacht bist unterwegs und dann da noch dann hier und da noch zu dem und ja, dann musst du das noch erledigen und weil du bist ja dann das ganze Jahr nicht da und da fällt natürlich auch was auf den Tisch, ein bisschen ein Papierkram, den du dann ein bisschen abarbeiten musst und nach einer Woche oder 2 Wochen, wenn ich dann jeden gesehen habe und wenn ich dann jeden abklappert habe praktisch und Servus gesagt habe, dann geht es ja wieder aufs Fahrrad und ein bisschen leicht anfangen und schwitzen, weil wenn ich da jetzt 3 Wochen nichts mache, dann wächst der Bierbauch wieder mit dem Schweinsbrunner, mit dem Bier in Rosenheim. Ist dann auch nicht ganz so geil, wenn ich dann drüben mit der Bierwampe wieder auftritt.
Das kann ich verstehen. Aber es sei dir auf jeden Fall jetzt schon mal gegönnt, dass du dir die Zeit und die Tage dann nimmst. Aber erstmal drücke ich natürlich die Daumen, dass ihr jetzt gut rüberkommt, dass das so sportlich läuft, wie ihr euch das vorstellt. Also, dass ihr so erfolgreich wie möglich seid. Wir werden alle die Daumen drücken. Und ich danke dir vor allem, dass wir das noch hinbekommen haben. Also, alles Gute.
Kein Problem. Bis bald, vielen Dank. Ja, bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
So, dann rein in den zweiten Teil des Podcasts. Diese Rubrik heißt Der Blick über den Tellerrand und den wollen wir jetzt auch wagen. Und ich sage hallo, Yannick.
Hallo Konstantin.
Grüße dich. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Ihr seid schon in Helsinki in Finnland, richtig?
Genau, wir sind heute Nachmittag gelandet, haben dann noch in der Halle kurz aufgebaut und sind jetzt im Hotelzimmer.
Ja, sehr gut. Wir sind am Dienstagabend, das für die Hörerinnen und Hörer. Der Podcast kommt ja donnerstags mittags. Ja, und die Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus. Wir wollen mit dir oder ich möchte mit dir zum Thema Athletik sprechen, denn du bist Athletiktrainer beim DEB. Sag doch vielleicht zum Start mal, seit wann bist du da in der Funktion?
Genau, ich habe letztes Jahr bei der WM in Riga das erste Mal die Jungs betreut und jetzt ist es dieses Jahr dann das zweite Mal. Habe letztes Jahr halt die komplette Vorbereitung auf die WM gemacht und die WM und dieses Jahr genauso wieder.
Gut, wie kam der Kontakt zustande? Kommst du ursprünglich aus dem Eishockey? Gab es vorher schon irgendwie Begegnungen mit Eishockeyspielern?
Eigentlich nur mit dem Marcel Nöbels. Den habe ich jetzt in den letzten 3 Saisons betreut, insbesondere halt im Off-Ice-Training, im Sommertraining dann. Wir kommen nämlich aus der gleichen Stadt und das hat ja ganz gut geklappt. Er wurde ja dann in den ersten 2 Jahren direkt jeweils zum besten Spieler und besten Stürmer der DL gewählt. Jetzt halt die 2 Meisterschaften hintereinander. Und das hat dann ganz gut geklappt und so kam dann der Kontakt zustande über den Marcel Nöbels zum Christian Kühners beziehungsweise zum Toni Söderholm. Mhm. Und das war dann letztes Jahr im Frühjahr.
Ja. Ja, bevor wir jetzt in die Aktualität einsteigen, du hast schon Sommer Off-Ice-Zeit kurz gesagt, das finde ich interessant. Sag mal kurz, hast du da denn mit Marcel und den anderen Spielern, habt ihr spezielle Trainingspläne oder machst du spezielle Trainingspläne für die Jungs und vor allem, was machen die in der Sommerpause?
Ja, also erstmal hoffe ich, dass die trainieren und auch ihren verdienten Urlaub genießen. Ist ja relativ lange im Sommer immer frei für die Eishockeyspieler. Ich muss ehrlich sagen, für die anderen Jungs, da plane ich eigentlich nichts. Es kommt jetzt langsam, dass mich die Jungs ansprechen, weil normalerweise haben die ihr Sommertraining vom Verein aus geleitet. Sie dürfen ja auch teilweise das Training dann freigestalten, wie es halt bei Marcel Nöbels ist. Und bei Marcel, da mache ich immer Personal Training, also wir machen immer ein 1:1 Training. Immer im Sommer 3 Wochen am Stück, dann geht er in Urlaub und dann nochmal 3 Wochen. Sodass wir insgesamt 6 Wochen A5 Einheiten pro Woche dann absolviert haben. Und das wird vorher geplant, wird vorher eine Diagnostik mit Marcel gemacht und darauf aufbauen plane ich dann das Training für ihn. Da gehen wir dann immer vom Allgemeinen zum Spezifischen hin. Das heißt, wir fangen mit Basics an, wie Beweglichkeits- und Stabilitätsdefizite ausgleichen und fangen dann im Kraftbereich wieder locker an, genauso wie im Ausdauerbereich. Und das steigern wir dann hoch bis zum Maximalkraft. Training zum Schnellkrafttraining, zum Explosivkrafttraining bis hin zu eishockeyspezifischen Übungen dann.
Ja, spannend. Das heißt, es ist dann auch nicht nur im Gym, aber viel im Gym. Oder ihr seid aber auch dann draußen an der frischen Luft?
Ja, einmal die Woche geht der Marcel draußen dann laufen. Ansonsten sind wir hauptsächlich bei mir dann im Performance Center in Krefeld. Da habe ich aber alles, was wir benötigen. Und so sind wir dann 5-mal die Woche tatsächlich in
Action. Ja, sehr gut. Von nichts kommt nichts. 2x3 Wochen, da weiß man alle, die zuhören, wieso so ein Spieler wie Marcel Nöbels dann auch so eine Saison und ja diesen Rhythmus, das ist gleich die nächste Frage, die ich habe, wie die Jungs das dann durchstehen. Denn es ist ja so, dass ja bis vor kurzem, die waren alle oder nahezu alle, weil sie alle irgendwie weit gekommen sind, die Berliner und die Münchner nun ganz weit, die haben sich in der Finalserie duelliert, sind jetzt Mitte letzter Woche sind die gerade fertig geworden und jetzt steht schon wieder eine Woche später oder vielleicht 8-9 Tage später eine Weltmeisterschaft an. Wie ist das aus deiner Sicht? Ist von der Belastung, ist sowas eigentlich ja, für so einen Athleten, für so einen Eishockeyspieler in unserem Fall, ist das jedes Jahr eigentlich durchhaltbar?
Ja, die Belastung ist schon natürlich sehr hoch. Deshalb finde ich auch, dass das Sommertraining extrem wichtig ist, weil da wird der Grundstein für die komplette Saison gelegt. Und wer den Sommer gut nutzt, der profitiert davon auch in der Saison beziehungsweise auch am Ende der Saison und kommt auch dann in der Regel relativ verletzungsfrei durch die Saison. Deshalb ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass die Jungs auch das Sommertraining dann nutzen und auch fleißig sind. Und die Belastung ist natürlich sehr hoch, aber ist machbar. Am Ende geht es halt dann natürlich nicht mehr ums Athletiktraining, sondern da geht es dann nur noch zu regenerieren und dann wieder Leistung zu bringen, zu regenerieren und dann wieder beim Spiel die Leistung zu bringen. Insbesondere bei Back-to-Back-Spielen, also wenn man direkt am nächsten Tag schon wieder spielt, da geht es einfach nur darum, so gut es geht, aktiv und passiv zu regenerieren, um dann am nächsten Tag wieder die Leistung zu bringen. Natürlich fällt die Leistung leicht körperlich über die ganze Saison ab, das kann man gar nicht verhindern, insbesondere dann am Ende bei den Playoff-Spielen, aber das haben die Jungs ja gut hinbekommen, wie wir die letzten Wochen gesehen haben.
Ja, stimmt, absolut. Das war eine sensationelle Serie, wie ich auch fand. Was hast du denn für einen Eindruck so körperlich von den Spielern? Ich weiß, ihr seid jetzt nicht seit 2 Wochen zusammen, sondern die, wie gesagt, die Berliner und die Münchner, die sind ja gerade jetzt jüngst erst dazugekommen, aber man tauscht sich sicherlich aus. Was hast du so für ein erstes Gefühl jetzt vor den Tagen in Finnland?
Eigentlich muss ich echt sagen, ein gutes Gefühl. Als die Jungs angekommen sind, habe ich mit denen zuerst ein Off-Ice-Training gemacht, also nur im Gym. Und ich muss sagen, dass alle Jungs eigentlich in einem sehr guten Zustand gewesen sind und auch ziemlich fit und motiviert gewirkt haben, jetzt wieder loszulegen, nachdem sie ein paar Tage Pause hatten. Und ich habe auch mit denen gesprochen, körperlich ist alles soweit in Ordnung, keine großen Verletzungen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, wenn die Jungs dann morgen das erste Mal aufs Eis gehen, dass sie da auch ihre Leistung wieder bringen werden.
Lass uns da mal ein bisschen tiefer eintauchen. Wie sehen so die Tage jetzt aus, gerade vielleicht vorm ersten Spiel gegen Kanada? Also wie gesagt, wir sind jetzt Dienstag, sprich am Mittwoch ist da vor Ort dann der erste Trainingstag.
Ja, genau. Also jetzt war ja heute der Travel Day. Heute war natürlich jetzt kein Training. Allerdings geht es dann morgen früh direkt aufs Eis. Dann haben wir ja Mittwoch, am Donnerstag nochmal aufs Eis. Und dann genau, ist am Freitag ja schon das erste Spiel.
Individuell ist noch was möglich mit den Jungs zu machen, wenn jemand auf dich zukommt, oder sagst du dann auch, nee, eigentlich müssten alle oder eigentlich haben alle so ein Level, wo es jetzt wirklich nur noch darum geht, so wie du eben auch gesagt hast, sich auf die Spiele mit der Mannschaft vorzubereiten und dann zu regenerieren und dann wieder vorzubereiten und dann zu regenerieren?
Ja, jetzt sind gerade so die 2 Tage dann vorm Spiel, werden keine athletischen Schwerpunkte mehr gesetzt. Da wird nicht mehr viel im athletischen Bereich gemacht. Da gehen die Jungs eigentlich dann aufs Eis und eventuell zum Physio dann eher. Und ja, du hast gerade gefragt, ob da vielleicht noch einzelne Jungs vorbeikommen. Das kann immer mal wieder sein, aber da wird auch kein schweres Krafttraining oder so gemacht. Da geht es natürlich jetzt darum, keinen Muskelkater zu provozieren, sondern wenn dann irgendwelche Geschichten im Bereich Beweglichkeit oder Stabilität. Aber das ist jetzt zweitrangig und eher seltener der Fall.
Wie sieht konkret, vielleicht durchaus interessant, wie sieht konkret so ein Trainingsprogramm, sowohl was aufwärmen und dann aufs Eis geht, und dann gibt es ja auch dieses spezielle Cooldown, glaube ich, ne? Also wo dann entweder wo die Jungs, wie ist das bei der Nationalmannschaft, können die das individuell für sich gestalten oder macht ihr ein gemeinsames Cooldown?
Also bei den Trainingstagen ist das Warm-up immer mit mir, das ist immer mit der ganzen Mannschaft zusammen. Das dauert so knapp 20 bis 30 Minuten.
Dann was macht ihr konkret?
Wie bitte?
Was macht ihr konkret? Warm-up, geht ihr auf ein Fahrradergometer oder wie macht ihr das?
Das ist halt erstmal Off-Ice, also in der Halle. Und dann machen wir verschiedene Movement Preparations, also verschiedene Beweglichkeiten, Stabilitätsübungen, ein bisschen Aktivierung mit dem Miniband. Und dann für die Fußarbeit gehen wir dann durch die Agilitätsleiter und machen dann noch ein kleines Lauf-ABC. Und dann sind die Jungs ready fürs Eis, gehen dann zum Training, machen dann das Eistraining mit Toni und seinem Trainerteam. Und nach dem Training gibt es dann immer noch einen Cooldown. Da gibt es allerdings die Möglichkeit für die Jungs zwischen verschiedenen Optionen, sage ich mal, zu wählen. Da gibt es auch viele Studien drüber, die halt belegen, dass die Regeneration sehr individuell ist, und deshalb gibt es da verschiedene Tools, wie zum Beispiel mit mir zusammen auslaufen, auf dem Fahrrad dann zum Beispiel ausradeln oder sich die Blackboard zu schnappen, um sich auszurollen, in die Eistonne zu gehen, mit einer Massagepistole sich selber zu massieren. Da gibt es halt für die Jungs dann verschiedene Möglichkeiten, aber in der Regel gehen wir alle zusammen erst ein bisschen raus und auslaufen. Und dann auch danach ein bisschen aufs Fahrradergometer oder schnappen sich die Blackroll oder ein paar Dehnübungen oder in die Eistonne oder mit der Massagepistole.
Und das heißt, nochmal nachgefragt, so Fahrradergometer vorher macht ihr wirklich gar nicht, ne?
Eben ab und zu mal schon, aber in der Regel eher dann nachher zum Cooldown.
Okay. Und ich hatte, wie gesagt, ja schon mit Philipp Grubau im ersten Teil hier im Podcast gesprochen, da haben wir auch kurz über die Belastung, hatten wir auch kurz als Thema. Ist es aus deiner Sicht eigentlich auch die zusätzliche Herausforderung, dass man immer diese übers Jahr gesehen und jetzt natürlich auch, du hast eben gesagt, Travel Day, also heute war auch wieder ein Reisetag. Sowas schlaucht ja sicherlich körperlich und mental auch nochmal extrem. Wie würdest du das prozentual einschätzen, diese vielen Reisen und dieses viele Hin- und Herfahren in so einer Saison versus wirklich die Belastung, die die Jungs dann auf dem Eis haben?
Ja gut, man kann es nicht verhindern, aber ich glaube, dass die Verantwortlichen von allen Vereinen und insbesondere jetzt vom DEB, da kann ich ja drüber sprechen, alles dafür tun, dass die Jungs es so gut wie möglich haben und so angenehm wie möglich verreisen. Und ja, da denke ich, das kann man nicht verhindern und das gehört dazu. Und das macht jetzt, glaube ich, nicht so viel aus, weil die Jungs trotzdem die Möglichkeit dann haben, zum Beispiel, wenn sie einen langen Travel Day hatten, danach ein bisschen spazieren zu gehen, ein bisschen zu lockern oder sich die Blackpool zu schnappen oder aufs Fahrradergometer zu gehen, sodass sie dann noch nicht wieder von 0 auf 100 aufs Eis gehen, sondern dann ja auch wie zum Beispiel heute dann den Tag frei haben.
Thema Ernährung ist natürlich auch immer eins, das fällt aber nicht in deinen Aufgabenbereich, oder?
Teilweise schon.
Okay.
Letztendlich sind die zwei wichtigsten Parameter, um sich gut zu regenerieren, der richtige und tiefe, gesunde Schlaf plus die richtige, gesunde Ernährung. Und da haben die Jungs, beziehungsweise der DB hat da in Person von Karl Schwarzenbrunner einen Ernährungsguide vorgegeben, den die Hotels dann bekommen. Und alles, was dann vor Ort ist, das wird dann von mir abgedeckt, beziehungsweise teilweise fragen die Jungs auch, wann sie was besser essen sollten oder können oder auch die Nahrungsergänzungsmittel, welche sie da am besten vor oder nach dem Training nehmen können. Und sowas fällt dann alles auch natürlich in mein Aufgabengebiet mit rein, insbesondere dann halt vor Ort.
Ja, sag mal, an so einem Spieltag, wie jetzt zum Beispiel am Freitag, also der DEB trifft am Freitag auf Kanada. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe die Uhrzeit nicht so parat, aber vielleicht du.
Die Uhrzeit, muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt gerade auch nicht, weil ich heute relativ im Stress war. Aber
ja, tragen wir nochmal nach. Aber wie so ein Essen vorm Spiel, also was essen die Jungs und vor allem wann nehmen die dann die letzte Mahlzeit nochmal ein?
Also die letzte feste Mahlzeit wird in der Regel 3 Stunden vorher dann eingenommen. Da haben wir dann, je nachdem, ob es ein Mittags- oder ein Abendspiel ist, ein Light Lunch. Da bekommen die Jungs dann die letzte feste Mahlzeit und dann auf dem Weg zum Stadion beziehungsweise kurz vorm Spiel gibt es dann eigentlich nur noch leicht verdauliche Lebensmittel.
Zum Beispiel, was ist das?
Wie dann zum Beispiel Bananen oder Riegel. Ansonsten gibt es dann noch so Gels, die Jungs dann kurz vorm Spiel zu sich nehmen, wo dann eigentlich nur noch schnelle Kohlenhydrate drin sind und die ganz leicht verdaulich sind. Ansonsten gibt es eigentlich keine festen Mahlzeiten mehr dann.
Und Flüssigkeit ist wahrscheinlich trinken ja eh extrem wichtig, grundsätzlich glaube ich für uns alle, aber natürlich für die Leistungssportler umso mehr. Was sollen die Jungs so an so einem Tag an Flüssigkeit zu sich nehmen?
Genau, die Jungs schwitzen natürlich auch sehr viel Flüssigkeit aus, was natürlich wieder ausgeglichen werden muss, damit der Wasserhaushalt im Gleichgewicht bleibt. Plus, man muss ja immer daran denken, dass halt nicht nur Wasser ausgeschwitzt wird, sondern auch Mineralien. Und die müssen sie halt dann auch wieder aufnehmen. Deshalb nehmen viele von den Jungs dann auch in der Drittelpause oder dann nach dem Spiel dann auch wieder Mineralien zu sich. Und am Tag über trinken die Jungs bestimmt so an die 4 Liter Wasser dann.
Ja, ist für den einen oder anderen, also ich schaffe es nicht, glaube ich, 4 Liter, aber ich bin auch nicht Leistungssportler. Ja, aber für den einen oder anderen höchstwahrscheinlich, ja, für den einen oder anderen undenkbar, 4 Liter am Tag zu trinken. Sag nochmal kurz, weil wir haben hier natürlich zu 98%, würde ich mal sagen, oder einen hohen Prozentsatz haben wir höchstwahrscheinlich Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht leistungsmäßig auf dem Eis stehen. Was soll denn so ein Normalsterblicher eigentlich trinken, so am Tag? Gibt es da so eine Formel?
Ja, also mindestens 2 Liter Wasser sollten schon am Tag sein.
Ja, okay.
Und am besten also nicht zu viele zuckerhaltige Getränke und Limonaden.
Ja, das
ist okay, das nehmen wir. Kalorien, die man sehr, sehr leicht vermeiden kann, weil die auch ganz gut sind.
Ja, das nehmen wir auch mit. Und dann ist es, finde ich interessant, ist es dann Sprudelwasser oder ganz klares Mineralwasser oder besser höchstwahrscheinlich Sprudelwasser als gar kein Wasser, oder?
Also das ist wirklich einfach nur Geschmackssache. Manche kriegen aufgeblähten Bauch, wenn sie zu viel Sprudelwasser vorm Training oder vorm Spiel trinken. Aber da gibt es überhaupt keine Vorgabe. Das ist total individuell und das ist auch nicht ausschlaggebend.
Ja. Und dann noch eine Frage zum, du hattest jetzt eben so ein Light Lunch gesagt, also wenn wir sagen, die Jungs spielen abends, dann seid ihr ja danach relativ spät im Hotel. Ist dann auch nochmal ein Essen gemeinsam nach so einem Spiel dann?
Genau, also direkt nach dem Spiel kriegen die Jungs von mir mal erstmal einen Shake gemacht, einen Recovery Shake, wo nur schnelle Kohlenhydrate und Proteine drin sind, damit die Glykogenspeicher direkt nach dem Spiel wieder aufgefüllt werden. Und dann fahren wir in der Regel nach dem Cooldown und dem Duschen und dem Eisbad dann ins Hotel zurück, wo es dann Abendessen gibt. Da ist auch dann eigentlich egal, zu welcher Uhrzeit das ist, wo die Jungs dann natürlich eine feste Mahlzeit bekommen und auch da dann probieren, die Kohlenhydrate möglichst schnell dann halt nach dem Spiel dann wieder zu sich zu nehmen, damit halt, wie gesagt, die Glykogenspeicher in Muskelzellen und Leberzelle dann schnell wieder aufgefüllt werden.
Das heißt, die Jungs dürfen sich abends dann schön nochmal Pasta schon nochmal reinlegen, was der Normalsterbliche abends ja, wenn er sich nicht bewegt, auch nicht mehr machen soll, richtig?
Genau, man muss halt immer natürlich dann beachten, dass die Jungs halt kurz vorher sportlich sehr aktiv gewesen sind und ja, natürlich auch sehr viele Kalorien verbrannt haben und die Speicher alle leer sind. Und da kommt es noch nicht auf die Tageszeit, also auf die Uhrzeit an, sondern es geht darum, dass ich halt innerhalb der 2 Stunden nach dem Spiel dann die Speicher wieder auffüllen. Hm. Im besten Fall.
Ja. Abschließende Frage. Du machst ja auch mit Fußballern viel. Dein Performance Center hast du, glaube ich, auch mit Fußballbeteiligung gegründet. Ist richtig, oder?
Ja, genau. Also ich betreue ansonsten auch ein paar Fußballer, sowohl Jugendspieler als auch Profisportler. Und da habe ich dann vor knapp 3 Jahren die Black Hole in Krefeld eröffnet, um da einfach den bestmöglichen Ort zu haben, um Sportler, egal ob Jugend- oder Amateursportler, zu betreuen in den Bereichen Leistungsdiagnostik, Athletiktraining und Reha-Training.
Mhm. Worauf ich hinaus wollte, das ist ja sicherlich Eishockey übergreifend, also auch Fußball oder andere Sportarten. Beobachtest du so einen Trend vielleicht oder ist es eigentlich so, dass die Jungs teilweise vielleicht sogar ein bisschen zu viel machen und zu viel wollen? Also ich habe das immer mal wieder, dass ich das höre, dass man den einen oder anderen, und witzigerweise hat Philipp das vorhin auch gesagt, also wir haben auch so ein bisschen dann schon den Blick nach vorne geworfen nach der WM. Ich habe ihn gefragt, wann er irgendwie Urlaub machen kann und natürlich hat er Urlaub, sagt er, aber so nach 2-3 Tagen juckt es ihn auch wieder und da muss er irgendwie was machen und muss wieder schwitzen. Ansonsten wird irgendwie, wie er sagte, die Bierwampe auch ein bisschen zu groß, bis es wieder losgeht. Aber ist das so ein, also wie blickst du da drauf? Das ist ja höchstwahrscheinlich auch eminent wichtig, dass die Jungs eine vernünftige Dosierung haben und nicht zu viel machen, ne?
Ja, also ich denke, erstmal ist es sehr unterschiedlich. Es gibt in jeder Mannschaft immer ein paar Jungs, die halt noch was extra machen und ein paar Jungs, die man dafür nicht gewinnen kann. Im Endeffekt muss es halt optimale Mischung sein zwischen Belastung und Erholung, damit man halt auch nicht ins Übertraining kommt. Das ist das wahrscheinlich, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast. Das kann ich jetzt als Athletiktrainer der Nationalmannschaft für den Alltag nicht bewerten. Da sind ja die Athletiktrainer von den Vereinen gefragt, aber da gehe ich davon aus, dass die Jungs halt nicht überbelastet werden. In der Regel werden die auch über GPS getrackt, dass die halt nicht zu viel machen. Und klar, wenn die halt dann noch was individuell machen, das kriegt man dann nicht immer mit, aber gerade im Eishockey bleibt da ja auch gar keine Zeit eigentlich während der Saison für. Deshalb denke ich, dass die meisten Jungs auch Profi genug sind, um da den Körper auch selber sehr, sehr gut selber kennen oder am besten kennen und da nicht ins Übertraining gehen, beziehungsweise wenn sie halt was extra machen, dann auch extra Regenerationseinheiten einbauen, sodass sie das Ganze kompensieren können und dann auch bei den Spielen die maximale Leistung bringen können.
Mhm. Wirklich abschließend gefragt, du hast jetzt gesagt, du hast das vor 3 Jahren gemacht, dieses Performance Center in Krefeld gegründet. Grundsätzlich, nicht nur jetzt in den 3 Jahren, sondern sicherlich auch davor, dieses Thema, dass die Jungs individuell zusätzlich zum Mannschaftstraining nochmal was machen, hat aber schon zugenommen, oder? Also jetzt auch nicht nur im Eishockeysport, sondern grundsätzlich. Also immer mehr Jungs merken doch, dass das eben, ja, dass es höchstwahrscheinlich gut ist, wenn man, so wie du vorhin auch mit Marcel erklärt hast, wenn man da irgendwie nochmal wirklich individuell auf einzelne Bereiche eingehen kann.
Ja, definitiv. Also ich habe damals angefangen, vor knapp 5 Jahren, mit dem Robin Koch, ein Fußballspieler, der mittlerweile bei Leeds United spielt. Der war damals mein erster Kunde, der individuell neben dem Mannschaftstraining von mir betreut werden wollte. Und dann kamen jede Menge Spieler dazu. Es hat dann angefangen, als er nach Freiburg gegangen ist, dass dann Borello dazukommen wollte, dass dann Grifo dazukommen wollte, dass dann Abrashi dazukommen wollte und. Und genauso habe ich dann auch deshalb die Halle in Krefeld aufgemacht, um dann auch die Leute vor Ort dann betreuen zu können. Und ich merke ja, was für ein Bedarf da ist, wie viele Jungs sowohl aus dem Profi- als auch aus dem Jugendbereich zum Zusatztraining kommen. Die Sache ist einfach die, dass man im Verein nicht immer auf jeden Spieler individuell eingehen kann im Athletiktraining, weil da ja sowieso schon nicht so viel Zeit für bleibt. Und ja, deshalb suchen es mittlerweile sehr, sehr viele Spieler, jetzt egal in welcher Sportart, auf. Vor allem merken die Jungs auch, wenn sie älter werden, dass man halt da dann körperlich vielleicht nicht mehr mithalten kann und das halt nur noch übers Zusatztraining geht. Aber wenn man mal guckt, jetzt bleiben wir mal kurz beim Fußball, alle Spieler, die über 35 sind, aber noch Topleistung bringen, sei es ein Lewandowski, sei es ein Ronaldo, sei es ein Ibrahimovic, machen alle Zusatztraining nebenbei, weil ansonsten könnten die ohne diese Fitness gar nicht mehr auf diesem Niveau in dem Alter dann spielen.
Ja, ja klar, von nichts kommt nichts, ne? Aber das ist nochmal gut zu hören, dass es in der Tat dann wirklich bei den Jungs so ist. Ja, Yannick, ich danke dir für deine Zeit.
Gerne,
hat Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen, dass das sehr erfolgreich wird für euch da die kommenden Tage, dass das alle verletzungsfrei bleiben. Und ja, freue mich, wenn wir uns mal wieder hören. Danke dir.
Ja, gerne, gerne. Dann hoffentlich bis demnächst.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.